Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Ja, liebe Kinderdocs, bei dem Thema unserer heutigen Folge, da musste ich spontan an einen Kindergeburtstag denken meines Sohnes vor vielen Jahren. Wir haben damals eine Schatzsuche veranstaltet im Park und wie das dann so ist bei Schatzsuchen, alle Kinder rennen los über die Wiese. Und es gab aber einen Jungen, der ist immer wieder stehen geblieben und klagte über Schmerzen im Fuß. Und ich habe damals gedacht, naja, vielleicht hat er nicht so richtig Lust. Aber ein paar Wochen später habe ich dann den Grund erfahren. Er hat dann die Diagnose bekommen, er hatte Rheuma. Ich wusste bis dahin gar nicht, dass Kinder überhaupt Rheuma haben können. Aber ja, Kinder können Rheuma haben und darüber reden wir heute in dieser Folge. Mein Name ist Achim Leoni, ich bin Redakteur beim Abendblatt und bei mir sind wie immer die Kinderdocs im Studio. Dr. Claudia Haupt, sie ist Kinderärztin in Blankenese und Landesvorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärztinnen. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Und Dr. Charlotte Schulz, sie ist Kinderärztin in Hohe Luft und Sprecherin des Berufsverbands. Hallo, Frau Schulz.
Ja, hallo.
Und dann haben wir eine ausgewiesene Expertin im Studio, Dr. Antonia Höger, sie ist Kinderrheumatologin in Poppenbüttel. Vielen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind.
Ja, hallo, ich freue mich auch dabei zu sein.
Frau Höger, Kinderrheuma, was ist das eigentlich?
Also Rheuma ist ja eigentlich so ein Überbegriff für ganz viele Erkrankungen, die sozusagen entzündlicher Natur sind und nicht so, wie man im Volksmund vielleicht denken mag, das ist was, was nur alte Leute betrifft, also was irgendwie mit Arthrose, Verschleiß oder so zu tun hat, sondern das sind tatsächlich entzündliche Erkrankungen, die im Prinzip so autoimmunbedingt sind. Was heißt das jetzt autoimmun? Ich stelle mir das immer oder erkläre das immer so ein bisschen so. Das heißt, das Immunsystem, das ist ja so ein kleines, ist also wie eine kleine Armee aus vielen kleinen Soldaten, die loslaufen, wenn sie das Gefühl haben, da kommen jetzt Eindringlinge von außen in der Regel, also Bakterien oder Viren, die wollen sie vielleicht abwehren. Und wenn das nicht so richtig klappt und dieses Immunsystem irgendwie sozusagen fehlgeleitet ist, übersteuert ist und die machen dann alle so ein bisschen irgendwas, was sie eigentlich gar nicht sollen, dann richtet sich sozusagen diese Reaktion gegen eigene Strukturen. Also vielleicht in dem Land, in das sie verteidigen, greifen sie plötzlich die eigenen Häuser oder die Mitbewohner an. Und das ist im Prinzip Autoimmunität, also dass das Immunsystem gar nicht gegen Dinge, die von außen kommen, mehr arbeitet, sondern eigene Strukturen angreift. Und das ist so im bildlich erklärt, was beim Rheuma passiert.
Und das sind ja nicht nur die Gelenke, ne, die beim Rheuma eine Rolle spielen könnten, sondern alle möglichen anderen Strukturen des Bewegungsapparats, wie Sehnen und Muskeln, denke ich mal, und noch andere Dinge. Und es kann ja sogar vor allem beim Kinderrheuma auch andere Organsysteme betreffen. Da wirst du ja wahrscheinlich nachher noch was dazu sagen, Antonia. Und wir wollten vor allen Dingen darüber sprechen, was sieht eigentlich eine, oder bevor wir sozusagen ins Gelenkrheuma einsteigen, was sieht eigentlich eine Kinderrheumatologin in der Praxis für Erkrankungen?
Genau, also natürlich sehen wir einmal die rheumatologischen Erkrankungen, die werden ganz grob in so drei Gruppen geteilt. Das sind einmal Erkrankungen, die hauptsächlich die Gelenke betreffen, die sogenannten juvenilen Arthritiden. Dann sind das Erkrankungen, die so entzündliche Bindegewebserkrankungen sind, die sogenannten Kollagenosen. Und dann sehen wir auch natürlich Erkrankungen, die die Gefäße betreffen. Das sind Vaskulitiden. Das sind aber ganz seltene Erkrankungen. Und wir sehen natürlich auch ganz viele Kinder, die einfach vom Kinderarzt oder vom Orthopäden geschickt werden. Und wo die Frage besteht, könnte das eventuell Rheuma sein oder könnte das sowas Entzündliches sein? Und das sind Kinder, die haben Beschwerden an den Gelenken oder haben Knochenschmerzen, die humpeln manchmal oder können nicht mehr so gut beim Sport mitmachen. Oder manchmal sind das auch Kinder, die haben Nachtschmerzen in den Knochen. Also das ist ein ganz buntes Bild und da muss dann der Kinderrheumatologe sozusagen so ein bisschen rausfiltern, was ist denn da jetzt wirklich Rheuma und was sind vielleicht andere Erkrankungen?
Und seht ihr denn auch so häufig Gelenkentzündungen, die auf Infekte folgen? Also wie wir das bei uns in den Praxen tun?
Genau, das sehen wir natürlich auch. Also vielleicht ein bisschen seltener als ihr, die ja immer die dann als erstes seht, die Kinder. Aber natürlich ist das auch ein Großteil der Gelenkentzündungen, der sich sozusagen nach einer Zeit wieder beruhigt und nur aufgrund einer Infektion oder nach einer Infektion entstanden ist und dann nach einer Zeit auch wieder abklingt einfach und es dann sozusagen gar nicht eine rheumatische Erkrankung wird.
So ein ganz typisches Beispiel können wir ja vielleicht mal nennen. Im Kleinkindalter ist der Hüftschnupfen. Das ist etwas, was uns ganz häufig vorgestellt wird, dass nach Erkältungsinfekten die Kleinkinder plötzlich nicht mehr laufen mögen und im Grunde jammern, wenn sie sich bewegen wollen, weil sie wirklich Schmerzen haben im Hüftgelenk und von den Eltern getragen werden wollen. Und dann sieht man auch eine richtige Reaktion in diesem Hüftgelenk, kann man beim Ultraschall einen Erguss sehen. Das bildet sich ja in aller Regel dann auch spontan zurück.
Mhm.
Oder vielleicht noch zweites Beispiel. Wir sehen ja im Moment eine wahnsinnige Flut an Ringelröteninfektionen. Und die gehen ja auch sehr häufig mit Gelenkschwellungen und Schmerzen, gerade so in den Sprunggelenken einher. Also sowas ist auch ganz typisch, aber ist ja eigentlich nicht dein Metier. Ne? Also eigentlich streng genommen, sozusagen wollen wir auch heute ein bisschen über die echten rheumatologischen Erkrankungen sprechen. Vielleicht nochmal
ein... Die Zahlen, ne?
Ja, genau.
Genau. Ja, wir haben mal recherchiert, du kannst ja sagen, ob das stimmt, dass etwa 1 von 1000 Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren pro Jahr an einer Gelenkentzündung erkrankt, wobei das nicht alles chronisches Gelenkrheuma ist. Und ungefähr 80 bis 90% dieser Fälle ausheilen können. Und dann bleiben so 10 bis 20% chronischer Verläufe übrig. Das ist ja dann wahrscheinlich das eigentliche Kinderrheuma.
Genau.
Und wenn das ungefähr hinkommt, dann haben wir jetzt ganz elegant zum Gelenkrheuma der Kinder übergeleitet.
Vielleicht aber auch nochmal einleiten, wäre ja ganz schön, wenn du nochmal sagen kannst, warum unterscheidet sich das so sehr von dem Rheuma der älteren Menschen, der Erwachsenen?
Genau, die älteren Menschen, bei denen ist das ja ganz oft so, dass das Rheuma dann so eine lebenslange Erkrankung ist, die immer... Also ich möchte nicht sagen, immer schlimmer wird, heute kann man das ja auch sehr gut behandeln, aber die schon einfach immer ganz lange andauernd ist und wir haben bei dem kindlichen Rheuma auch Formen oder sogar die häufigste und größte Untergruppe dieser Rheumaformen, das ist die Oligoarthritis, wo unter 5 Gelenke betroffen sind. Und die hat eine ganz, ganz gute Prognose eigentlich. Also ein großer Teil dieser Kinder hat eine Weile Beschwerden und muss manchmal auch eine Weile behandelt werden. Manchmal auch mehrere Jahre, aber so die Hälfte, knappe Hälfte davon wird einfach wieder gut und die haben dann nach der Pubertät auch gar keine Probleme da mehr mit.
Mhm. Super. Dann ist jetzt die Frage, ob das vielleicht für dich okay wäre, wenn wir mal so typische Beispiele für Kinderrheuma besprechen, dass du vielleicht sogar Fallbeispiele bringst. Was ist besonders typisch? Welche Form siehst du? Und wir müssen ja nicht die seltenste von der seltensten nehmen, sondern das, was jetzt besonders oft vorgestellt wird und was dir besonders wichtig erscheint.
Ja, wie gesagt, also diese juvenile idiopathische Arthritis nennt sich das ja. Da gibt es verschiedenste.
Darf ich kurz sagen, hast du schon gesagt, dass Arthritis Gelenkentzündung heißt?
Genau, Arthros ist das Gelenk, die Itis ist die Entzündung, also die Arthritis ist die Gelenkentzündung. Juvenil heißt, dass das Kinder unter 16 Jahren betrifft und die Arthritis sollte über 6 Wochen andauern, nur dann kann sie auch als rheumatisch bezeichnet werden. Und idiopathisch, der Begriff ist so ein bisschen traurig eigentlich, das heißt im Prinzip, dass wir immer noch nicht so genau wissen, warum kriegt der eine das eigentlich und der andere nicht.
Mhm.
Und von diesen Erkrankungen, also diesen gelenkrheumatischen Erkrankungen, gibt es so verschiedene Untergruppen. Und diese Untergruppen haben auch eben ganz bestimmte Charakteristika und gehen zum Teil auch mit verschiedenen Komorbiditäten, also anderen Erkrankungen, so ein bisschen einher, die dann bestimmt in bestimmten Untergruppen häufiger sind.
Mhm.
Und was zum Beispiel ganz typisch sind, ganz typisch ist, was wir auch am häufigsten ja sehen, ungefähr 50% dieser JIA, kürzen wir das ab, Kinder, hat so eine Oligoarthritis, wo unter 5 Gelenke betroffen sind. Und das sind ganz häufig kleine Kinder, so im Vorschulalter, also zwischen 2 und 6 Jahren. Und klassischerweise ist das jetzt zum Beispiel ein Kind, was kommt und ein dickes Knie hat oder ein dickes Sprunggelenk hat. Und in der Regel ist das, oder ganz häufig ist das so, dass die Eltern berichten, Mensch, der klagt gar nicht über Schmerzen, aber der ist einfach plötzlich morgens aufgestanden und das Knie war dick. Und dann ist er gehumpelt. Oder er humpelt jetzt immer morgens so ein bisschen. Gerade, dass das morgens dann schlimmer ist, ist so relativ typisch. Und über den Tag bessert sich das so ein bisschen, wenn die Kinder sich dann eingelaufen haben. Und dann laufen sie wieder normaler sozusagen.
Runder.
Genau. Mhm.
Und ist das die Form, wo wir so sehr auch auf die Augenbeteiligung achten müssen?
Genau, das ist die Form, gerade wenn Sie mit einem bestimmten Laborwert, dem sogenannten ANA, das sind so antinukleäre Antikörper, wenn der dann auch noch positiv ist, dann haben diese Kinder das allerhöchste Risiko, zusätzlich noch so eine bestimmte Augenentzündung, eine sogenannte Uveitis, das ist eine Regenbogenhautentzündung, zu bekommen. Und deshalb schicken wir diese Kinder auch ganz, ganz regelmäßig, also gerade in den ersten Jahren, sogar alle 3 Monate zum Augenarzt, damit der die untersucht. Weil wir, wie wir uns vorstellen können, eben ein Dreijähriger nicht sagt, wenn er jetzt auf einem Auge ein bisschen schlechter gucken kann. Und das Auge wird bei dieser Form des Rheumas auch nicht rot und tut nicht weh oder so. Das heißt, die Eltern können das in der Regel gar nicht so gut mitbekommen, wenn sowas passiert.
Aber es droht, dass die dann wirklich auch an Sehkraft verlieren, ne?
Ja, das
durch diese Entzündung.
Fall. Genau.
Mhm. Genau, das wäre jetzt sozusagen, das wären die Kleinen.
Genau, was ist denn bei den größeren Schulkindern eher sozusagen eine Rheuma-Variante, die du häufiger siehst?
Genau, also bei den älteren Kindern ist es so, dass es einmal die Polyarthritiden gibt. Das sind die Rheumaformen, wo mehr als 5 Gelenke betroffen sind und die dann auch nochmal so eingeteilt werden. Da gibt es eine kleine Untergruppe, die ist dann tatsächlich auch Rheumafaktor positiv. Das sind aber ganz wenige der Kinder, die Rheuma haben tatsächlich. Und das sind dann zum Beispiel eher schon ältere Mädchen, die schon zur Schule gehen, manchmal auch schon in die weiterführende Schule gehen und wo zum Beispiel dann häufiger auch kleine Gelenke betroffen sind, also zum Beispiel die Finger oder die Handgelenke. Und diese Gruppe, die dann mit diesem Rheuma-Faktor einhergeht, das ist auch eine Untergruppe, die dann eine bisschen schlechtere Prognose hat, die eher so ein bisschen den erwachsenen rheumatischen Erkrankungen ähnelt.
Mhm. Wann müssen wir denn an Rheuma denken? Also was sind so ganz typische Beschwerden? Womit fallen die Kinder auf?
Also natürlich immer bei der Gelenkschwellung. Das ist ganz wichtig. Manchmal fallen Kinder auch auf, es gibt eine andere Untergruppe, die sich hauptsächlich oder ganz viel, wo die Sehnen entzündet sind, die dann so chronische Sehnenentzündungen haben. Sowas gibt es natürlich auch bei ganz normalen Kindern mal, wenn sie viel Sport machen oder so, die nicht krank sind. Aber wenn sowas dann immer wieder kommt, dann muss man vielleicht mal daran denken, ob das sowas sein könnte. Oder auch, es gibt verschiedene Erkrankungen, also andere Erkrankungen, wie zum Beispiel die Schuppenflechte oder chronisch entzündliche Darmerkrankungen, die gehen auch häufiger einher mit Rheuma. Und wenn so ein Kind, was schon eine Schuppenflechte hat zum Beispiel oder eine Colitis hat oder so, dann über Gelenkschmerzen klagt oder humpelt, dann sollte man natürlich besonders hellhörig sein.
Da kann man sich dann, also für die Eltern jetzt nochmal vorstellen, dass das Immunsystem eben fehlgeleitet wurde, so wie du das vorhin ja schon mal eingangs beschrieben hast, und dann eben leider nicht nur eine bestimmte Gewebeart so als Ziel hat, sondern tatsächlich auch an anderen Organsystemen diese Autoimmunerkrankung machen kann. Deswegen genau. Muss man dann immer gut sozusagen diese Kinder in vielerlei Hinsicht im Blick haben.
Und auf die Frage von Charlotte hattest du ja eigentlich schon geantwortet, wann muss ich dran denken, weil die Symptome, glaube ich, alle genannt wurden. Gelenkschmerzen, Schonhaltung oder Schonhinken, Schwellungen der Gelenke, Morgensteifigkeit hattest du auch im Nebensatz schon erwähnt. Das sind ja wohl die Dinge, wo wir am ehesten daran denken, dass eine Gelenkentzündung da ist, ohne dass wir jetzt schon wüssten, ob das jetzt postinfektiös, wir hatten das ja vorhin erzählt, es gibt es auch nach Infekten oder womöglich chronisch ist. Da kommen wir dann bald schon zur Diagnostik.
Also ich würde den Eltern gerne nochmal auf den Weg geben, wenn ihr Kind nicht ganz klar ein Trauma hatte am Tag vorher, also irgendwie blöd gestürzt ist, sondern quasi wie aus dem Nichts humpelt, ist das immer bitte ein Grund, uns aufzusuchen, dass wir ganz rechtzeitig versuchen zu klären, was hier die Ursache ist. Wenn ein Kind gestürzt ist und dann 3 Tage humpelt und ansonsten aber gar nicht jetzt doll schmerzgeplagt ist, dann kann man das sicher auch mal abwarten.
Mhm. Genau, okay. Da ist vielleicht auch noch wichtig, dass eben, bevor man jetzt die Diagnose Rheuma stellt, natürlich andere Erkrankungen ausgeschlossen sein müssen. Und das, was du eben sagtest, finde ich auch ganz wichtig, dass eben, wenn ein Kind jetzt humpelt und da ist kein Trauma gewesen, also und ist nicht beim Sport irgendwie, hat sich nicht verletzt oder so, dann auch immer darauf achten, dass wenn ein Kind zusätzlich Fieber hat und zum Beispiel humpelt oder ein dickes Gelenk hat, dass man dann auch wirklich direkt zum Kinderarzt geht oder mit dem Kind mal in die Klinik fährt. Weil dann muss immer ausgeschlossen werden, dass sowas auch eine Infektion, also eine bakterielle Ursache haben kann, wenn ein Kind zusätzlich zu einer Gelenkschwellung auch noch fiebert.
Aber vielleicht kannst du noch mal sagen, wenn die Kinder dann zu dir kommen mit dieser Verdachtsdiagnose, wie stellst du denn die Diagnose Rheuma? Nimmst du jetzt Blut ab und dann gibt's den einen Superwert und dann wissen wir alle Bescheid oder wie geht das?
Das wäre sehr schön, ja, da würde ich mich auch sehr freuen. Also das ist, wie ich ja schon sagte, oft so ein bisschen so ein Puzzlespiel. Und natürlich ist es so, also ein Kind kommt in die Praxis und dann geht es erstmal darum, eine genaue Anamnese, also die Geschichte sich anzuhören. Seit wann hat es denn diese Beschwerden? Gibt es vielleicht ein Trauma? Gibt es andere Erkrankungen? Gibt es jemanden in der Familie, der vielleicht so Autoimmunerkrankungen hat, sodass das Risiko vielleicht etwas höher ist? Und sich das alles ganz genau anzuhören und dann so ein Kind natürlich zu untersuchen. Da untersuchen wir in der Regel alle Gelenke, weil manchmal gerade bei kleinen Kindern, die das ja eben nicht so sagen, wenn sie irgendwo Beschwerden haben, ist das so, dass man das gar nicht so gemerkt hat, dass vielleicht noch das Handgelenk gar nicht so gut beweglich ist oder ein Finger dick ist oder so.
Oder der Kiefer, ne?
Die schonen das dann einfach, machen diese Bewegung nicht mehr so, wie sie stützen sich dann einfach anders ab, wenn sie irgendwo hochklettern oder so. Und das sieht man dann erst, wenn man wirklich alle Gelenke untersucht. Und das macht man natürlich dann. Und dann schaut man sich in der Regel diese Gelenke oder zumindest die, die einem auffällig erscheinen, nochmal mit dem Ultraschall an. Und manchmal braucht es dann auch, um andere Dinge auszuschließen, zum Beispiel noch ein Röntgen oder ein MRT, dass man guckt, liegt vielleicht doch eine Verletzung vor oder ein Bänderriss im Knie oder was auch immer.
Ein MRT, das ist ein Kernspintomogramm. Genau. Na, das weiß ich nicht, ob alle das wissen.
Das ist einfach eine besondere Bildgebung. Mhm. Wichtig wäre mir nochmal, dass wir nochmal richtig also betonen oder vielleicht kannst du nochmal sagen, warum es so wichtig ist, Kinder, die eine rheumatische Erkrankung haben, möglichst frühzeitig rauszufischen.
Genau, das ist gerade in den letzten Jahren sehr aufgekommen, dass das eben ganz entscheidend ist, möglichst frühzeitig. Auch manchmal wirkt das so etwas heftig am Anfang, dass man dann relativ frühzeitig intensiv therapiert. Aber es hat sich gezeigt in großen Studien, dass wenn man sehr früh die Kinder sozusagen gut behandelt, dass dann die Langzeitprognose deutlich besser ist. Und das natürlich kann man sich ja auch vorstellen, je länger so eine Entzündung im Gelenk ist, desto mehr Bewegungseinschränkung und so weiter behält das Gelenk dann auch.
Weil es richtig Schaden nimmt und sozusagen ein bisschen kaputt geht, sage ich jetzt mal im übertragenen
Genau, Sinne. Also diese Bewegungseinschränkung, die verfestigt sich dann oft so ein bisschen.
Das ist ja auch das, was die Menschen meist mit dem Erwachsenenrheuma auch tatsächlich verbinden, dass die Gelenke irgendwie immer mehr sozusagen versteifen und nicht mehr so funktionstüchtig sind. Und das ist ja das, was wir unbedingt vermeiden wollen bei den Kindern, ne? Und anscheinend ja auch relativ häufig vermeiden können. Nämlich durch welche therapeutischen Optionen, Antonia?
Also im Prinzip fängt man meistens erstmal damit an, den Kindern so ein nichtsteroidales Antirheumatikum zu geben. Das sind so Medikamente ganz banal wie Ibuprofen. Und das ist aber dann nicht nur als Schmerzlinderung gedacht, sondern auch, wenn man das regelmäßig gibt, dann hat das einen entzündungshemmenden Effekt. Gerade in der Phase, wo noch so die Diagnosefindung ein bisschen stattfindet, kriegen das erstmal fast alle Kinder. Und dann kann man, wenn ein Gelenk zum Beispiel sehr geschwollen ist, und das jetzt nicht ganz viele Gelenke sind, das auch punktieren, so ein Gelenk. Das heißt, man macht mit einer Spritze, piekst man da rein, zieht etwas Erguss oder Flüssigkeit aus dem Gelenk raus und im gleichen Zug ein bisschen Cortison, ein entzündungshemmendes Medikament, in das Gelenk rein. Das machen wir natürlich nicht in der Praxis und dafür bekommen Kinder auch dann einen kleinen Schlaf. Das ist was, was in vielen Fällen dann schon das Problem sozusagen behebt und wo dann das Gelenk auch wieder zur Ruhe kommt, diese Entzündung sich beruhigt. Meistens gibt man diese Medikamente wie Ibuprofen dann noch überlappend eine Weile, dass das danach nicht wieder anschwillt, das Gelenk.
Und ist natürlich schwierig, wenn wir mehr als 10 kleine Gelenke betroffen
genau,
haben.
Genau, da ist das nicht so optimal.
Aber da jeder von uns hat ja Kinder, ne? Bei denen das wunderbar gegangen ist.
Genau, wenn das sehr viele Gelenke sind oder das eben sehr heftig ist, dann geht man relativ oder behandelt man relativ frühzeitig mit sogenannten Basismedikamenten Und da ist zum Beispiel ein Medikament, das nennt sich Methotrexat. Das kennen auch viele erwachsene Rheuma-Patienten. Und das sind dann Medikamente, die so ein bisschen das Immunsystem, was ja so übersteuert ist, versuchen wieder in den Griff zu bekommen. So immunmodulierende Medikamente. Also dass diese kleine Armee dann wieder sozusagen aufs richtige Ziel losläuft und nicht diese überschießende Reaktion mehr zeigt.
Mhm. Welche Rolle spielt denn Krankengymnastik?
Genau, alle oder ja fast alle Kinder, die Rheuma haben und eine Bewegungseinschränkung haben, bekommen natürlich zusätzlich auch Krankengymnastik. Das macht natürlich nur Sinn, wenn sie da jemanden vor Ort haben, weil da müssen sie ja dann ganz regelmäßig hin. Und um diese Gelenke wieder zu mobilisieren, sollte der Krankengymnast ihnen auch immer Übungen zeigen, die sie dann täglich im Prinzip zu Hause machen können, weil einmal in der Woche eine halbe Stunde Krankengymnastik natürlich das Problem in der Regel auch nicht behebt. Zusätzlich haben wir manchmal Kinder, die wir dann in die Ergotherapie schicken, wenn zum Beispiel die Fingergelenke betroffen sind und das Schreiben sehr schwierig ist. Oder wenn Kinder so Schienen brauchen, zum Beispiel wenn sie ihr Knie nicht mehr so ganz durchstrecken können, dann kriegen sie eine Zeit lang so eine Schiene. Das machen dann die Ergotherapeuten.
Und physikalische Maßnahmen, sowas wie Kälte, Wärme, spielt das eine Rolle beim Rheuma?
Also eigentlich weniger. Natürlich, wenn ein Gelenk richtig heiß ist, rot ist oder so, dann kann man das mal kühlen. Ansonsten sage ich immer so, das können die auch selber so ein bisschen handhaben, wie es den Kindern oder den Patienten am angenehmsten ist.
Eine Frage, die so ziemlich in jeder Kinderdocs-Folge aufkommt, ist die nach der richtigen Ernährung. Was kann ich tun, um vielleicht die Folgen oder die Auswirkungen von Rheuma in
ja,
Grenzen zu
halten? Genau, das ist, glaube ich, super wichtig, weil das fragt natürlich auch in unserer Sprechstunde eigentlich jeder. Was kann ich selber machen? Und da muss man sagen, ist es so, dass natürlich viele Studien laufen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und eigentlich hat sich da nur gezeigt, dass es ganz wichtig ist, den Kindern eine gesunde mediterrane Mischkost zu geben im Prinzip. Also alle Autoimmunerkrankungen scheinen ja auch durch den Darm beeinflusst zu sein. Inwiefern das jetzt genau, also was man genau meiden soll und was nicht, das ist gar nicht so klar. Aber offenbar ist es sehr gut, wenn man eine gesunde mediterrane Mischkost mit viel Ballaststoffen, viel Obst und Gemüse, möglichst wenig Fleisch und viel Fisch zu sich nimmt. Aber es gibt keine wirklichen Studiendaten zum Beispiel, die zeigen, dass das jetzt was bringt, auf selektive Nahrungsmittel zu verzichten.
Gibt's und was ist mit Entschuldigung.
Also gibt es irgendwelche Erkenntnisse eigentlich darüber, dass ich präventiv etwas machen kann, damit mein Kind erst gar nicht an Rheuma
genau, kann? Das wäre natürlich am schönsten, aber so richtig Daten gibt es dafür nicht. Nee.
Und naturheilkundliche Mittel, wird das auch gefragt?
Ja, das wird eher weniger gefragt, aber sowas kann man natürlich unterstützend machen. Das finde ich auch sehr, sehr gut, wenn Familien das irgendwie so in Angriff nehmen. Wichtig finde ich immer, dass dann andere Therapien nicht verzögert oder deshalb nicht überhaupt gegeben werden. Aber dass, wenn man sozusagen selber solche Sachen zusätzlich machen möchte, weil man auch das Gefühl hat, wenn ich selber was mache, dann kann ich mich da auch richtig einbringen sozusagen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Und da ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, das fragen auch fast alle, wie ist es denn mit dem Sport? Mhm. Früher war es ja so ein bisschen so ein Dogma, dass Rheuma-Patienten möglichst gar nichts mehr machen sollen, nur noch schwimmen und Schach spielen oder so. Und davon ist man komplett abgewichen in den letzten Jahren, hat sich gezeigt, auch in großen Studien, dass das ganz wichtig ist, sich zu bewegen und auch richtig Sport zu machen, bei dem richtig Muskulatur aufgebaut wird, dass diese Gruppe dann tatsächlich langfristig auch eine deutlich bessere Prognose hat. Also sobald das Gelenk jetzt nicht mehr ganz dick ist und schrecklich wehtut, sollen alle Kinder möglichst Sport machen, ist natürlich auch aus dem sozialen Aspekt ganz wichtig.
Aus vielerlei Hinsicht, ne? Ja. Und was ist mit Reha? So einer Kur sozusagen gibt es ja auch.
Ja, das ist tatsächlich in manchen Fällen, wo man so das Gefühl hat, Mensch, im Alltag klappt das nicht mit diesen ganzen ambulanten Maßnahmen, das jetzt alles in den Alltag einzubauen mit Krankengymnastik und Ergotherapie und weiß manchmal noch Schmerztherapie oder Psychotherapie. Dann macht es manchmal Sinn, Kinder auch stationär zu behandeln. Und da gibt es einige sehr gute Kliniken in Deutschland, die auch darauf spezialisiert sind, solche Kinder dann, also da sollte man dann tatsächlich auch in solche Kliniken natürlich gehen, die auf dieses Thema spezialisiert sind.
viele Eltern, glaube ich, können sich auch gut informieren. Es gibt ganz, ganz aktive Elterngruppen, die sicher auch Tipps und Tricks so für den Alltag parat halten. Es gibt von der Rheuma-Liga auch so ein ganz spezielles Informationsportal für Eltern. Da sind Eltern, die selber Kinder haben mit Rheuma, sehr aktiv. Ich glaube, es gibt sowas wie ein Rheuma-Phone. Man kann da anrufen, sich austauschen. Man kriegt auch so für diese kleinen Dinge im Alltag, wie bastel ich mir eine Gabel, die ich wirklich festhalten kann, weil die normale Gabel viel zu dünn ist. Wie kriege ich das hin mit so einer Griffverstärkung, dass wir da so irgendwie beim Essen Erleichterung haben. Also nur so als Beispiel. Viele gute Tipps und Tricks kann man sich da, glaube ich, als Eltern auch holen.
Ja, auf jeden Fall.
Also haben wir ja ganz schön viel gelernt. Es gibt Kinderrheuma.
Ja.
Das ist, die Kinderrheumatologinnen sehen ganz, ganz viele Krankheiten, die nicht alle chronisches Gelenkrheuma sind, aber die, die ihr da rausfischt, haben ein buntes Bild. Es gibt eine im Vergleich zum Erwachsenenrheuma insgesamt deutlich bessere Prognose. Die frühe Diagnose ist unheimlich wichtig, um Schäden an den Gelenken zu vermeiden. Und es gibt eine ganze Menge therapeutischer Möglichkeiten und Bewegung ist unheimlich gut für die Kinder. Gibt es noch andere Sachen, die du, es ist keine Labordiagnose, ich glaube, das ist auch etwas, was dir sehr wichtig ist.
Genau, das ist, sieht man nämlich oft in der Praxis, dass ganz beunruhigte Familien kommen, weil irgendwo Blut abgenommen wurde und da ist dann ein bestimmter Wert, also zum Beispiel dieser ANA-Wert oder der Rheuma-Faktor, so ein bisschen über der Norm und die machen sich dann ganz viel Sorgen. Aber Rheuma ist eben keine Labordiagnose. Es gibt nicht einen Laborwert, der sagt, das ist Rheuma, sondern es gibt auch ganz viele gesunde Kinder, die haben so einen auffälligen ANA-Wert und werden damit aber alt und entwickeln gar nie irgendwie eine rheumatische Erkrankung. Und das ist auch wichtig, dass das sozusagen nicht der Wert die Diagnose ist.
Mhm. Ja, ich glaube, das war jetzt eine gute Zusammenfassung für dieses Thema. Und wir sind dir sehr dankbar, dass du uns hier heute und den Eltern einfach so viel erklärt hast und mit manchen Mythen auch aufgeräumt hast.
Ja, ich habe persönlich auch sehr, sehr viel gelernt über eine Krankheit, über die ich vorher so gut wie gar nichts wusste. Und was wir, glaube ich, auch mitnehmen können, ist, dass Eltern sich nicht zu viel Sorgen machen sollten. Sie sollten das Thema ernst nehmen, aber nicht zu ernst vielleicht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Kinderdocs, die mir die Moderation weitgehend abgenommen haben heute. Und natürlich vor allem bei unserer Expertin Antonia Höger. Vielen Dank, dass Sie heute da waren.
Ja, auch vielen Dank.
Ja, in der nächsten Folge der Kinderdocs am 7. Juni geht es um ein sehr ernstes Thema, den plötzlichen Kindstod und was Eltern tun können, um ihn zu verhindern. Bis dahin.
Bis dahin.
Bis dann. Tschüss.
Ja, tschüss.
Dankeschön, Antonia.
Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/podcast.